Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal. Herzlich willkommen beim Mittagsjournal am Donnerstag, dem 26. April. Durch die Sendung führt sie Petra Schönbacher. Die FPÖ bekräftigt ihr Nein zur Zuwanderung. Demgegenüber will Deutschland wieder mehr Zuwanderer ins Land holen, allerdings Hochqualifizierte. Österreich hat bisher wie kein anderes Land von der Öffnung der Grenzen nach Mittel- und Osteuropa profitiert. Jede Angst vor dem Beitritt dieser Länder zur EU sei unbegründet. Diese Ansicht vertrat heute der Präsident der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl. Vor der Erweiterung der EU müsse Österreich aber noch seine Hausaufgaben erledigen. Vor allem die Wirtschaft in den Grenzregionen müsse gestärkt werden, meint die Wirtschaftskammer. Einzelheiten dazu von Christian Hunger.
Österreich wird der Gewinner der EU-Osterweiterung sein, ist Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl überzeugt. In den letzten 5 Jahren seien die Exporte in die Länder Mittel- und Osteuropas um 100% gestiegen. Das habe 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze gebracht. Österreichische Investoren haben 10.000 neue Betriebe in diesen Ländern gegründet. Mit der Erweiterung bekommt die EU einen zusätzlichen Markt mit 100 Millionen Menschen.
Wir werden das wieder erhalten, was wir bis vor 90 Jahren gehabt haben, einen einheitlichen Wirtschafts-, Arbeits- und Währungsraum. Über Jahrhunderte hat das funktioniert, vor 90 Jahren ist es zerschnitten worden, jetzt binden wir es wieder zusammen. Das heißt, das, was schon einmal funktioniert hat, warum sollen wir uns von dem heute fürchten?
Österreich müsse zuvor aber noch seine Hausaufgaben erledigen, sagt Leitl. Unter anderem müssten die kleinen und mittleren Unternehmen in den Grenzregionen die EU-Grenzförderprogramme verstärkt nutzen und die Straßenverbindungen in Richtung Osten sollten verbessert werden. Die flexible 7-jährige Übergangsfrist bei der Öffnung des Arbeitsmarktes sei eine vernünftige Lösung. Zu den Kosten der EU-Erweiterung, meint Leitl.
In Europa kostet diese EU-Erweiterung etwas. Österreich wird bei diesen Kosten im Durchschnitt Europas mit dabei sein. Österreich wird aber, was die Ergebnisse dieser Investition betrifft, überdurchschnittlich profitieren. Österreich gewinnt mehr als sein finanzieller Beitrag dabei ist.
Anlass zur Sorge sollten die österreichischen Schulden geben, glaubt Leitl. Der österreichische Staatshaushalt produziere derzeit noch ein Defizit, während die meisten übrigen EU-Länder bereits Überschüsse aufzuweisen haben. Auch seien die 120 Milliarden Schilling Staatsschulden zu hoch.
Das ist ein Rucksack, den Österreich mitschleppen muss im Wettlauf mit der Konkurrenz. Und daher müssen wir uns wirklich fragen, wird es uns gelingen, mit einem zu fetten Staat in Europa einen Start zu machen. Brauchen wir hier nicht vielmehr sehr rasch ein Fitnessprogramm, das abschlankt und das uns in die Lage versetzt, mehr Erfolg im anstehenden europäischen und globalen Wettbewerb zu haben.
Thema Arbeitsmarkt, da ist ja eine WIFO-Studie kürzlich zu dem Ergebnis gekommen, dass in den nächsten 5 Jahren in Österreich 165.000 Arbeitskräfte fehlen werden. 35.000 davon sind nur durch Zuzug aus dem Ausland abzudecken.
Während in Österreich eine verstärkte Zuwanderung derzeit kein Thema ist, zumindest nicht für die Bundesregierung und namentlich, wie wir gehört haben, für die FPÖ, so wird in Deutschland an eine geregelte Zuwanderung gedacht. Sowohl in Österreich als auch bei unserem Nachbarland besteht ein Mangel an Fachkräften, vor allem in der Computerbranche. Einer der Gründe ist die sinkende Geburtenrate. In Österreich etwa sollen laut Wirtschaftsforschungsinstitut bis zum Jahr 2005 165.000 Arbeitskräfte fehlen. Diese Lücke will die Bundesregierung durch verstärkte Ausbildung heimischer Arbeitskräfte füllen. In Deutschland will man einen anderen Weg gehen und Zuwanderer mit entsprechender Ausbildung ins Land holen. Nach der bayerischen CSU legt auch die Schwesterpartei CDU dieser Tage ihre Pläne auf den Tisch. Die rot-grüne Regierung präsentiert ihre Vorstellungen Anfang Juli. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ein weitgehender Konsens zwischen den Parteien ab, berichtet aus Berlin Christoph Wager.
Deutschland benötigt Ausländer und das nicht zu knapp. Erstmals seit den 70er Jahren wirbt Deutschland wieder um Zuwanderer. Einige Zahlen. Im Computerbereich sind 75.000 Stellen offen. Fachkräfte werden aber auch in der Metall- und Elektroindustrie benötigt. Hohe Arbeitslosigkeit herrscht in Deutschland vor allem in wenig qualifizierten Berufen und in bestimmten Regionen. Ein zweiter Grund für Zuwanderung ist die Bevölkerungsentwicklung, heißt im Klartext, die Deutschen werden weniger, weil die Geburtenrate niedrig ist und die Menschen immer älter werden. Durch Zuwanderung allein kann das allenfalls abgefedert, nicht jedoch ausgeglichen werden. Allerdings sind laut Meinung aller namhaften Bevölkerungsexperten die CSU-Forderungen genauso illusorisch, die Geburtenrate durch höheres Kindergeld anzuheben. Schon jetzt kann man entlang der tschechischen und polnischen Grenze die Entwicklung erahnen. Wohnungen stehen in großer Zahl leer, Kindergärten und Volksschulen werden geschlossen, Geschäfte und Restaurants müssen zusperren, weil sie nicht mehr genug Umsatz machen. In den ostdeutschen Bundesländern gibt es insgesamt 1 Million Wohnungen zu viel. Nach der CSU legt also die Schwesterpartei CDU ihre Pläne für die Zuwanderung vor. Leiter der zuständigen Kommission in der CDU ist der saarländische Ministerpräsident Peter Müller.
Einen echten Zuwanderungsbedarf gibt es im Bereich der Höchstqualifizierten, der besten Köpfe. Im Bereich der Fachkräfte kann es ihn auch geben. Da müssen Quoten festgesetzt werden und die Auswahl der Personen in diesem Bereich sollte dann nach einem Punktsystem erfolgen. Und da spielen Dinge eine Rolle wie das Alter, die Berufserfahrung, die berufliche Qualifikation, die Sprachkenntnis und anderes mehr.
Die Meinung der Konservativen ist für die rot-grüne Regierung äußerst wichtig, denn sie will unter allen Umständen verhindern, dass das Thema Zuwanderung zum Wahlkampfthema 2002 wird. Deshalb versucht die Regierung, einen Konsens mit den Konservativen herzustellen. Tatsächlich sind die Parteien einander in diesem Thema sehr nahe gekommen. Die Quotenregelung für Arbeitsmigranten nach kanadischem oder australischem Vorbild ist außer Streit, dem stimmen mittlerweile auch die Grünen zu. Die Asylverfahren sollen künftig verkürzt werden, sie dauern derzeit oft mehrere Jahre, weil das Asylrecht in Deutschland deutlich liberaler ist als in benachbarten Staaten. In diesem Punkt kommen die Sozialdemokraten den Konservativen entgegen. Im Gegenzug verzichten die Konservativen auf ihre Forderung nach einer jährlichen Obergrenze für Asylanten. Strengere Bestimmungen soll es künftig auch für den sogenannten Familiennachzug geben. Derzeit darf jeder Ausländer, der in Deutschland lebt, seine Frau und seine Kinder bis 16 Jahre, sowie in Sonderfällen auch weitere Verwandte nachkommen lassen. Anders als in Österreich gibt es keine Obergrenze. Das soll sich ändern. Deutschland wird also ein Einwanderungsland. Andernfalls befürchten alle Politiker Wettbewerbsnachteile und damit große Probleme für die Wirtschaft.
Es ist gleich 12.24 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Friedbert Meurer. Schönen guten Morgen. Uhr ist es geworden, 10 vor 8. Am 30. April 1991, heute also vor genau 10 Jahren, rollte in Zwickau der letzte Trabant vom Band. Anfang der 90er Jahre war der Trabi nach und nach von den Straßen in Ostdeutschland verschwunden und wer konnte, der legte sich damals ein Westauto zu. Doch die Zeiten haben sich geändert, der Trabant ist Kult geworden. Immerhin knattern noch 230 der Duroplast-Fahrzeuge auf unseren Straßen herum. Und die Versicherungswirtschaft in Berlin meldet sogar, prozentual gesehen, würde kein Auto häufiger gestohlen als der Trabi. Der letzte Trabi von 1991 steht übrigens im Museum in Zwickau. Christian Vorberg war für uns da.
Trabant gefahren wird im Gebäude gegenüber in der Audi-Halle aus den 30er Jahren, in der auch die Trabis montiert wurden. Am Steuer ein grauhaariger Herr mit Zopf. Peter Hipke ist das, der mit 7 ABM-Kräften ein Trabant-Depot einrichtet und eine umfassende Trabant-Ausstellung aufbaut. Jetzt bereitet Hipke das große internationale Trabant-Treffen Ende Juni vor. Hunderte Trabis, tausende Besucher werden zum 8. Treffen erwartet. Wenig Luft hat der Trabi, den Hipke fährt. Er stand vielleicht in irgendeiner Scheune und ist gerade angeliefert worden. Er hat etwas Mühe, das Auto zwischen bereits stehende Trabis zu buxieren.
Ein beigefarbener Trabant, 9735 Kilometer hat er weg. Das ist nicht gerade viel. Nee,
109.000.
109.000, die 1 war verdeckt. Das ist natürlich viel.
Man kann sie mieten. So, und es wird von vielen Leuten genommen, die gesagt haben, ich bin früher mal Trabi gefahren. Und wenn ich jetzt mal wieder mal das Automobilmuseum anschaue, dann miete ich mir mal so ein Fahrzeug und fahre mal einen halben Tag. Und das reicht mir dann. Deswegen muss ich nicht die nächsten 5 Jahre einen Trabant in der Garage stehen haben.
150 Mark kostet der Fahrspaß pro Tag, ist Beweis.
Der Trabi lebt immer noch. Wie soll man sagen, man fühlt sich sofort wieder wohl, wenn man in dieser Kiste sitzt.
Was war Ihr erster Trabant?
Der erste Trabant, eine Limousine. Baujahr 64 oder 65 war das gewesen. So, und da ging es eben dann rein mit Familie. Kinder waren hinten rein buxiert, Urlaubsgepäck und dann.
4 Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für 4 Erwachsene. Viel Raum für Ihr Gepäck. Wendig. Ausdauernd und robust.
Was anderes hatte man ja nie, aber Damit sind Häuser gebaut worden oder Datsche gebaut worden. Alles Mögliche ist damit transportiert worden.
Wie lange hat er durchgehalten?
15 Jahre ist er garantiert gefahren.
Wir sehen hier ein gutes Dutzend von Trabants, verschiedenen Trabants. Wie viel hat denn das Trabant-Depot überhaupt?
Na, zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügen wir etwas über 80 Fahrzeuge. Es kommen wöchentlich neue Fahrzeuge dazu. Wir haben Limousinen, Universal, also praktisch die Kombi-Version. Wir haben Fahrzeuge, die als Handwerksfahrzeuge mit Dachgarter-Anhängerkupplung und dann die entsprechenden Lastenanhänger benutzt worden sind. Die sehen natürlich dann aus wie der Handwerker, die es damals so gebraucht hatte.
Es ist ja normalerweise so, wenn 10 Jahre rum sind, ist der Hersteller nicht mehr verpflichtet, die Ersatzteile zu liefern. Geht das eigentlich auch für Trabant?
Wir haben nagelneue Kisten hier, noch original so verpackt, wie sie im Werk waren. Die standen in irgendwelchen Lagern. Oder wenn wir einen Trabant kaufen, ist praktisch die Ladefläche voll mit Ersatzteilen und das wird hier sortiert, aufbereitet. So, und dann haben wir praktisch ein Fundus, wo wir unsere Fahrzeuge damit restaurieren und wieder einen Originalzustand erreichen. Für mich ist das ein Stück Technikgeschichte, das soll gewahrt werden. So, und wenn ich manchmal in die kleinen Hallen oder in den kleinen Garagen bei den Trabi-Fans in Ruhrgebiet reingehe oder jetzt in Münchenheim, dann denkt man, die ganze alte DDR ist versammelt. Also das ist, manchmal kommt mir ein bisschen wie Gruselkabinett vor. Ja, wie sagen manche Fans aus den alten Bundesländern, wir mussten 40 Jahre auf den Trabant warten, ihr bloß 13 Jahre. Das kriegt man ab und zu mal mitgesagt, ja. So, und ich muss sagen, die Fans aus den alten Bundesländern, das ist so meistens die Altersgruppe, sagen wir mal so zwischen 40 und 60 so, die sich mit dem Trabant beschäftigen. Und hier sind sehr viele junge Leute.
Enrico Gemala ist einer von ihnen.
Was haben Sie noch so für ursprüngliche Erinnerungen an Trabi?
Trabi, ja. Mein Vater hat damals einen Trabi gehabt und da hat mir das alles mal so gezeigt. Das hat ihn für mich auseinandergenommen und durften wir zusammenbauen. Da sind bei mir 4-5 Schrauben übrig geblieben, ne? Weil ich noch ganz klein war. Aber es ging.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich gerade 10 Jahre, war ich da gerade.
Mit 10 Jahren Trabi auseinander, wieder zusammengebaut?
Ja, wieder zusammengebaut, 10 Jahre.
Also kann es ja gar nicht so schwer sein.
Kann nicht schwer sein. Wenn du das wirklich in den Griff hast, du weißt, wo deine Teile liegen, wo du hinzugreifen hast.
Im Hintergrund fährt ein Zug vorüber, voll bepackt mit Autos aus dem VW-Werk Mosel. Zufälle gibt's.
Vor 10 Jahren rollte in Zwickau der letzte Trabi vom Band. Das war ein Beitrag von Christian Vorberg. Erster Arbeitstag für Gerhard Schröder heute im neuen Kanzleramt in Berlin. Ist das Regierungsgebäude zu bombastisch geraten? Eine Umfrage und ein Gespräch mit Peter Konradi, dem Präsidenten der Bundesarchitektenkammer. Die Adresse von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin, sie ist seit heute eine andere. Das Kanzleramt ist übers Wochenende vom ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude am Schlossplatz in den Neubau an der Willy-Brandt-Straße umgezogen. Heute also der erste Arbeitstag für Gerhard Schröder in einem Gebäude, von dem er selbst sagt, es sei um eine Nummer zu groß ausgefallen. Insbesondere der 8-stöckige Kanzlerwürfel ragt heraus und er sorgt dafür, dass Kritiker das neue Kanzleramt für zu bombastisch halten. Henning Hubert hat sich zunächst mit denen unterhalten, die den neuen Regierungssitz gebaut haben, mit den Bauarbeitern und Handwerkern also.
Das ist ja typisch Berliner Baustil jetzt, muss man sagen, oder der moderne Baustil. Das sehen Sie am Potsdamer Platz, da ist nur alles im Braun gehalten. Hier ist mehr helle Farben, glatte Fassade hoch, nicht so verschnörkelt, weil das ist viel zu groß, um da jetzt noch groß Verschnörkelungen drin zu machen oder so.
Es steht zu sehr solitär da. Die Verbindung rüber zum Paul-Löbe-Haus, die im Moment die große Öde ist, die fehlt ganz offensichtlich.
Etwas vielleicht zu monumental. Aber jede Führung in der Vergangenheit hat sich ja ein Denkmal gesetzt. Und das ist ein Denkmal, was sich der Kanzler vor Schröder gesetzt hat.
Für uns als deutsche Industrienation finde ich es sehr schön. Und es sollte so repräsentativ sein, wie es hier ist. Die Hauptansicht mit der Kanzlerwohnung oben, das Adlerauge, gefällt mir schon persönlich sehr gut. Der obere Bogen, man hat einen Ausblick, wunderschön.
Von außen finde ich es generell zu klobig. Ich finde es zu groß. Drinnen finde ich die Architektur sehr schön. Es ist offen. Viel Licht drin, auch die Farben hier gefallen mir sehr gut, das ist grün.
Geschmacklos, völlig geschmacklos, ist jetzt kein Scherz, gefällt mir nicht. Und ist auch überdimensioniert, ich weiß nicht, warum ein Mensch so eine große Wohnung braucht.
Gelungen. Es gibt schlimmere Gebäude in Berlin als Neubau.
Eine Umfrage von Henning Hubert. 465 Millionen Mark hat übrigens das vom Architekten Axel Schultes entworfene Kanzleramt gekostet. Angeblich soll es das größte Regierungsgebäude der Welt sein. Am Telefon begrüße ich nun Peter Conradi, Präsident der Bundesarchitektenkammer, und er war lange Jahre bis 1998 als SPD-Bundestagsabgeordneter Sprecher in der Baukommission. Guten Morgen, Herr Conradi.
Guten Morgen.
Wie gefällt Ihnen denn das neue Kanzleramt?
Gut. Ich finde, es ist ein lebhafter Bau, keine doofe Kiste, nicht langweilig. Sicher für viele gewöhnungsbedürftig, aber das ist oft so bei neuen Bauten, dass erst eine Aneignungszeit kommt und nach einer Weile mögen die Leute dann den Bau sehr.
Ihr Wort gut eben klang nicht so ganz enthusiastisch.
Mir ist die Architektur etwa des Bonner Plenarsaals, die weniger hoch ist, die sich eher zurücknimmt, die leichter und heiterer ist, näher. Aber im Wettbewerb, in beiden Wettbewerben, hat Axel Schultes und Charlotte Frank gewonnen. Und wenn ich mir das Ergebnis anschaue, dann bin ich doch sehr zufrieden. Wenn eines Tages doch das Forum bebaut wird, und einer der Bauarbeiter hat ja gesagt, diese Öde da dazwischen, wenn da also etwa die Ausstellung Fragen an die deutsche Geschichte reinkäme und anderes, dann wird sich das auch relativieren.
Wie wirken die vielen Säulen auf Sie?
Ja, es ist nicht ganz klar, wo die Gebäudekante eigentlich ist. Das heißt, wo tritt man vom Außen ins Innen? Von daher finde ich das eine sehr interessante Lösung. Ich habe eine ähnliche Architektur bisher noch nicht gesehen und freue mich, dass insoweit Axel Schultes und Charlotte Frank etwas ganz Besonderes gelungen ist, unverwechselbar mit anderen Bauten.
Ist eigentlich die Entscheidung damals zustande gekommen?
Erst gab es einen städtebaulichen Wettbewerb für die Spreeinsel. Und den haben Axel Schultes und Charlotte Frank gewonnen mit diesem Band des Bundes, also dieser Riegelbebauung zweimal über die Spree, Kanzleramt, Bundestag und Bundestagsbibliothek. Ich habe damals dagegen gestimmt, mir war das zu streng, aber das Preisgericht hat sich mit großer Mehrheit für diese große architektonische Geste entschieden. Dann kam der Wettbewerb für das Kanzleramt. Und da habe ich dann für die Arbeit von Axel Schultes entschieden.
Hat sich Kohl damit ein Denkmal gesetzt?
Nein. Er war der Meinung, das ist das Kanzleramt der Republik. Aber er wollte natürlich schon einen besonderen Bau. Er hat nicht gewollt, dass das Forum davor bebaut wird. Er wollte wohl den Solitär. Das finde ich eine Fehlentscheidung. Wenn dieses Forum bebaut wird, eines Tages steht das jetzt als zu groß kritisierte Kanzleramt ganz anders in Verbindung mit dem Bau, den Braunfels für den Bundestag dort gebaut hat. Das heißt, es wird sich deutlich die Höhe relativieren.
150.000 der insgesamt 12 Millionen Kinder bis 14 Jahren in Deutschland leiden unter schweren Misshandlungen, vor allem durch Familienmitglieder. Und wer als Kind am eigenen Leib zu spüren bekommen hat, dass Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden, der ist als Erwachsener anfällig, Auseinandersetzungen ebenfalls gewalttätig zu lösen. So werden aus Kindern, die selbst Opfer waren, Täter, sobald sie zu Jugendlichen herangewachsen sind. Die Gewaltspirale dreht sich und vielen scheint die Entwicklung zwangsläufig zu sein. In Osnabrück wollen sich bei dem Terre-des-Hommes-Kongress Sozialarbeiter, Lehrer, Ausbilder, Soziologen, Psychologen oder Kriminologen mit diesem Teufelskreis nicht abfinden, sagt die Vorstandsvorsitzende der Kinderhilfsorganisation Petra Boxler.
Denn wir haben die konkrete Erfahrung, dass im Kleinen, wenn man auf die Projekte schaut, dass sich da wirklich eine Menge bewegen lässt. Und das würden wir gerne, dass das noch breiter ins Bewusstsein dringt.
Ein Beispiel ist die Frage, wie man sich mit rechtsorientierten oder rechtsextremen Jugendlichen auseinandersetzen kann. Da gibt es Internetseiten, auf denen aktiv gegen Rechtsextremismus Stellung genommen wird. Damit werden Reaktionen von Rechtsextremisten provoziert. Ist der Kontakt hergestellt, kann die Redaktionsgruppe in Chaträumen auf die teilweise extrem rechtsorientierten Diskussionspartner eingehen und versuchen, sie zu einem zivilisierten Umgang im Netz, aber auch im persönlichen Umfeld zu bewegen, erzählt Peter Rieker vom Deutschen Jugendinstitut in München, der im Projekt Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Leipzig mitarbeitet.
Das ist zum Beispiel dann, sind teilweise auch etwas polemisch anmutende Bekenntnisse gegen Rechtsextremismus zu lesen, und es wird auf die Menschenfeindlichkeit und auf die Verachtung hingewiesen und sozusagen sich davon distanziert, worauf dann teilweise ziemlich heftige Gegenreaktionen von rechtsorientierten Internetbenutzern kommen, die dann sagen, irgendeine Minderheitengruppe gehört vergast und so und Unterschrift Adolf Hitler.
Worauf die Redaktionsgruppe dann freundlich, aber bestimmt solche Selbststilisierungen aufgreift und schreibt:
Werter Herr Hitler, wir freuen uns über Ihre Rückmeldung, dass Sie das und das fordern, das finden wir vollkommen falsch, und versuchen also sozusagen Ernsthaftigkeit im Dialog zu signalisieren, aber machen auch aus ihrer eigenen Ablehnung dieser Haltung auch kein Hehl und schaffen es dann durch zwei, drei Kontakte hin und her sozusagen diese Person dauerhaft zu binden, dass dann irgendwann auch auf der persönlichen Ebene diese Menschen anfangen, über ihre Einbindung in rechte Strukturen zu berichten und dann auch bereit sind, sich davon zu lösen oder auch ihr Unwohlsein erkennen lassen und wo dann auch deutlich wird, innerhalb dieser rechten Strukturen wird ihren Bedürfnissen nicht unbedingt Rechnung getragen nach ernsthaften Dialogen. Das heißt, die fühlen sich da eigentlich gar nicht so gut aufgehoben. Und wenn man ihnen Brücken baut nach außen, dann sind sie da bereit, diese Brücken zu beschreiten. Und es ist nicht so, dass sie eigentlich gar nicht erreichbar wären, sondern durch, ich denke, Stigmatisierung können Leute auch in eine Ecke gedrängt werden, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Und das muss vermieden werden. Ich glaube, das wird in diesem Internetprojekt, über das ich jetzt ein bisschen erzählt habe, glaube ich, ganz gut umgesetzt.
Die Redaktionsgruppen arbeiten ortsunabhängig über das ganze Bundesgebiet verteilt. In 4 bis 5 Bundesländern ist es bislang gelungen, Ansprechpartner zu platzieren, mit denen die rechtsextremen Jugendlichen auch persönlich Kontakt aufnehmen können. In diesen Gesprächen wird den Helfern nicht selten gesagt, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass sich jemand so detailliert nach meinen Erfahrungen erkundigt, dann werde signalisiert, ich bin zum ersten Mal ernst genommen worden. Anklicken kann man die Seite über www.initiative-dialog.de. Die Seite ist auch über die Adresse www.nazis.de zu finden. Die Mitarbeit in den Gruppen ist übrigens ehrenamtlich, erzählt Rika.
Das sind ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die sich ehrenamtlich sozusagen in ihrer Freizeit unbezahlt durch diesen Redaktionsgruppen angeschlossen haben, also Schüler, Studenten, Unternehmer, Hausfrauen, also alles ehrenamtlich und Leute, die auch teilweise sehr viel Geld dafür aufwenden, wirklich sehr viel Geld, um sozusagen diese Arbeit machen zu können.
Ein anderes Beispiel, wie man mit Aggressionen noch umgehen kann, wird in Nürnberg an einer Grundschule für Kinder erprobt, die als schwer erziehbar gelten. Was in anderen Schulen unvorstellbar ist, ist hier erlaubt. Denn hier dürfen sich Kinder, die nichts anderes gelernt haben, als sich über Gewalt auszudrücken, schon mal mit Gleichaltrigen unter bestimmten Regeln prügeln. Die Lehrer versuchen an diese Handgreiflichkeiten anzuknüpfen, um die vorhandene Aggression langsam in den Griff zu bekommen. Ist zu Beginn einer Schulstunde eine Prügelei im Gange, wird das nicht einfach ignoriert und mit dem Unterricht begonnen, als wäre nichts gewesen. Vielmehr werden die Bänke zur Seite geräumt, die Matten rausgeholt und es beginnt ein Kampf nach festen Regeln. Verboten ist es, dem anderen ins Gesicht zu stechen, zu spucken oder zu kratzen. Die Mitschüler achten peinlich darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Und hat einer gewonnen, müssen sich die Kontrahenten die Hand geben. Damit ist der Konflikt zwar nicht aus der Welt geschafft, aber auch nicht durch die verbale Überlegenheit des Lehrers unterdrückt worden, meint Heiner Schäfer von der Arbeitsstelle des Deutschen Jugendinstituts.
Provokation ist die, dieses zuzulassen in der Schule. Hat ja, für Lehrer hat das versicherungsrechtliche Dinge. Räumen Sie mal die Bänke beiseite, legen Matten aus und da gibt es einen Kampf und da passiert was. Ja? Ich will nicht sagen umdenken, aber es muss jedenfalls stärker akzeptiert werden, dass es Kinder gibt, die vor allen Dingen Konflikte so lernen auszutragen. Und dass sie da Kompetenzen haben. Die sind stark, die können sich körperlich durchsetzen. Ja? Die haben Kompetenzen und wenn es gelingt, an denen anzusetzen, an diesen Kompetenzen und diese Kompetenzen aber zu erweitern und zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber dazu muss man zunächst einmal sie so nehmen, wie sie sind.
Wie Kinder sich im späteren Leben verhalten, lernen sie nicht nur im Kindergarten oder in der Schule, sondern zuallererst in der Familie. Der Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind in Berlin, Jörg Maywald, meint, es sei wichtig, die Kinder frühzeitig an Entscheidungen zu beteiligen, sie ernst zu nehmen und feste Verabredungen mit ihnen zu treffen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Erwachsenen nicht auf Kosten der Kinder leben, aber auch umgekehrt, dass Erwachsene sich auch den Freiraum nehmen, den sie brauchen und dass auch Kinder nicht das Recht haben, auf Kosten der Erwachsenen zu leben, was in Deutschland bei vielen Eltern nämlich nicht selbstverständlich ist. Beides ist wichtig, Respekt gegenseitig.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon Peter Kapern. Guten Morgen, meine Damen und Herren. 8.23 Uhr ist es, 7 Minuten bis 8:30. Der Bundestag, meine Damen und Herren, berät heute über ein Gesetz, das dem Sozialversicherungssystem bringen soll, was es am meisten braucht, neue Beitragszahler. Gleichwohl ist der Widerstand gegen diesen Gesetzesentwurf beträchtlich. Er besagt nämlich, dass die Prostitution in Deutschland nicht mehr sittenwidrig sein soll. Birke Schöpplenberg hat sich im Milieu umgehört.
Mehr als 200.000 Frauen arbeiten laut Bundeskriminalamt als Prostituierte in Deutschland. Hurenorganisationen schätzen die Zahl sogar doppelt so hoch. Jeder vierte Mann, so eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, war schon bei einer Prostituierten. Eine von ihnen war Tina aus Bremen. Heute ist sie 39 und Mutter von 2 Kindern. Doch noch bis vor wenigen Jahren hat sie in einem Bordell gearbeitet. Krankenversichern musste sie sich als Kosmetikerin, denn bisher nimmt keine Kasse Prostituierte auf. Wenn der Schwindel auffliegt, droht eine Anklage wegen Betrugs. Zusätzlich hatte Tina eine Lebensversicherung abgeschlossen, die verfiel, weil sie nichts mehr einzahlen konnte. So hat sie am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es ist, dass der Staat Prostitution als normale Dienstleistung anerkennt, die sogar sehr vielseitig ist.
Man ist Schauspielerin, man ist Seelsorgerin, nicht? Man ist Masseurin, also man spielt viele Rollen. Es geht in viele Berufssparten rein, was man da macht. Und dadurch sind natürlich andere Sachen, wie eben diese Sache mit Sozialabgaben, Sozialversicherung, Rentenversicherung und so weiter, mehr gegeben.
Bund, Länder und Kommunen kassieren Steuern nicht nur von Prostituierten, sondern auch von Bordellwirten und Vermietern. Bei einem Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Mark hat das Rotlichtmilieu eine Wirtschaftskraft von Unternehmen wie SAP oder Adidas. Pastor Lampe ärgert sich darüber, dass der Gesetzgeber Prostituierte noch immer benachteiligt und hält es für notwendig, für sie bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Auf der einen Seite müssen die Prostituierten Steuern zahlen, sie müssen sich beim Gesundheitsamt untersuchen lassen, was auch richtig ist. Und auf der anderen Seite haben sie eben nicht die Möglichkeit, sich krank zu versichern. Wenn da eine einheitliche Linie in die Gesetzgebung hineinzubekommen wäre, dann wäre das im Sinne einer humanen Lösung ganz wichtig.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 243. Wo man elektrischen Strom in Atomkraftwerken aus Kernenergie erzeugt, entstehen radioaktive Abfälle. Die bezeichnet man als Atommüll. Den Atommüll muss man so lagern, dass man sich keine Sorgen mehr darum zu machen braucht. Dabei spricht man von Entsorgung. Auch in Schweden macht man sich Sorgen um die Entsorgung der Nuklearabfälle. In Russland ist man bereit, gegen Devisen nicht nur Atommüll aus anderen Ländern zu lagern, der bei der Stromproduktion entsteht, sondern auch Altmaterial, das übrig bleibt, wenn ein Kernkraftwerk stillgelegt und abgebaut wird. Aber in Schweden sind 80% der Meinung, dass dieses Problem national gelöst werden muss und die Brennelemente aus schwedischen Nuklearanlagen nicht in ein anderes Land transportiert, sondern in Schweden gelagert werden sollen. Allerdings möchte man auch keinen ausländischen Atommüll importieren und in Schweden lagern, um anderen Ländern zu helfen, die Probleme mit Bürgerinitiativen zum Schutz der Umwelt haben. In Schweden plant man, die bereits vorhandenen 8000 Tonnen hochaktiven Atommülls in Endlagern unterzubringen, die in Granitschichten angelegt werden sollen, obwohl Granit etwas wasserdurchlässig ist. Man hat vor, in 500 Metern Tiefe Stollen in den Granit zu graben, den Atommüll in Kanister aus Stahl zu tun, die Stahlkanister in Kanister aus Kupfer zu stecken und diese Kanister dann in den Stollen in mit Ton ausgekleidete Löcher zu setzen. Dann glaubt man ziemlich sicher sein zu können, dass keine Radioaktivität nach außen dringt, denn dann müsste erst der Stahlbehälter versagen, dann der Kupferbehälter und dann müsste der Tonmantel durchlässig werden. Aber auch wenn dann Wasser käme und radioaktive Stoffe mitnähme, würde es immer noch sehr, sehr lange dauern, bis davon etwas an die Erdoberfläche käme. Man meint, es könnte Jahrtausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Jahren dauern, bis davon etwas in die Nähe von Menschen käme. Und dann wäre die radioaktive Strahlung dieser Abfälle nur noch ganz gering. In Deutschland will man das Problem der Atommüllentsorgung lösen, indem man Endlager in Salzbergwerken anlegt. Denn Salz ist undurchlässig gegen Wasser und man hat auch schon Lagerplätze für die insgesamt 18.000 Tonnen an hochaktivem deutschem Atommüll gefunden, die bis 2025 bei der Stromerzeugung entstehen. Aber wegen der gefährlichen Abfälle sind viele dagegen, Strom in Kernkraftwerken zu erzeugen. Deshalb sollen die 19 deutschen Atomkraftwerke spätestens 2035 abgeschaltet werden. Obwohl es schon viel Atommüll gibt, gibt es in Deutschland noch kein Endlager dafür, sondern nur Zwischenlager, in die der Atommüll zunächst mal transportiert wird, nachdem man die ausgebrannten Brennelemente aus den Atomkraftwerken zur Wiederaufbereitung nach Frankreich geschickt hat. Der Widerstand der Atomkraftgegner ist auch nach 25 Jahren noch ungebrochen. Durch ihre Protestaktionen wird der Transport von Atommüll sehr teuer. Sie versuchen, die Atommülltransporte aufzuhalten und man muss Tausende von Polizisten einsetzen, damit die Transporte bis zum Zwischenlager durchkommen. Unter den Polizisten, die gegen die Demonstranten eingesetzt werden, sind viele derselben Meinung wie die Demonstranten. Deshalb verlaufen die Demonstrationen meist friedlich. In Tschechien hat man ein Atomkraftwerk an der Grenze zu Österreich gebaut, das sowohl österreichische als auch tschechische Atomgegner für gefährlich halten. Sie haben erreicht, dass der österreichische Bundeskanzler und der tschechische Ministerpräsident im Dezember für dieses tschechische Atomkraftwerk eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung vereinbart haben. Daraufhin hatten sich die Kernkraftgegner dazu bereit erklärt, auf weitere Grenzblockaden als Protestaktion zu verzichten, aber jetzt sagen sie, die geplante Umweltverträglichkeitsprüfung sei weder ausreichend noch umfassend und garantiere keine seriöse Prüfung. Deshalb haben sie neue Protestaktionen geplant und wollen vielleicht auch wieder die tschechisch-österreichische Grenze blockieren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 243. Danke.